dieser Krieg, der sich da in unseren Wäldern und Feldfluren abspielt, gegen Beutegreifer aller Arten, das ist hochdramatisch. Und ich kann nur hoffen, dass auch in den Reihen der Jägerschaft endlich ein Aufwachen kommt und das nicht weiter gedeckt wird und da der Mantel des Schweigens drüber gehangen wird, sondern dass solche schwarzen Schafe zur Rechenschaft gezogen werden.
Der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe. Mit Thomas Mitschke vom Freundeskreis Freilebender Wölfe und der Journalistin Sabine Sebald.
Heute ist Mittwoch, der 2.10.2024 und wir begrüßen euch zu einer neuen Podcast-Folge, mit der wir sehr viel bewegen wollen.
Herzliche Grüße auch von mir aus Lüneburg.
Wie sehr viele von euch stehen auch wir noch unter dem Eindruck des heute bekannt gewordenen Wolfsmords im brandenburgischen Treuenbrietzen. Thomas, mit welchem Gefühl gehst du in die heutige Folge?
Ja, also im Angesicht der Geschehnisse, der gezeigten Gewalt und der Skrupellosigkeit, also dieser ausgelebte Hass da vor Ort, sitze ich hier natürlich mit ganz viel Entsetzen und Abscheu. Ich bin wütend, also teils auch geschockt. Manchmal also fühlte ich mich auch kurz wie gelähmt, aber wir wollen ehrlich gesagt da auch nicht länger zuschauen. Es formiert sich jetzt eine Gegenwehr und dafür brauchen wir auch euch, liebe Hörer, dieses Podcasts. Im Laufe dieser Folge dann mehr dazu. Du bleibst also unbedingt dran.
Hans-Holger Liste von der Allianz Wolf Brandenburg hat heute eine deutliche und unglaublich schockierende und gute Pressemitteilung herausgebracht.
Sie ist kurz und prägnant und der Verfasser wird Schwierigkeiten gehabt haben, denn auch der hat Emotionen, auch der wird von großer Traurigkeit, Enttäuschung, Ratlosigkeit erfüllt sein und die Presseerklärung sagt, glaube ich, alles, was man darüber wissen muss. Natürlich steht nicht alles drin, weil die Ermittlungen laufen, ja. Aber du trägst gerne mal daraus vor, liebe Sabine, und dann schauen wir weiter.
Genau, wir schauen dir uns jetzt mal genau an und an bestimmten Punkten halten wir an und reden dann drüber. Also die Überschrift ist: Wolf bei Treuenbrietzen brutal getötet. Am Vormittag des 19. September 2024 wurde ein offensichtlich schwer verletzter Wolf im Schlamm am Rande der Nieblitz zwischen Treuenbrietzen und Nibelhorst gefunden. Verletzungen und Laufspuren des Wolfes deuteten auf eine Schussverletzung hin. Der Wolf lebte zu diesem Zeitpunkt noch. Das leidende Tier versuchte, auf der Seite liegend und unter erkennbaren Schmerzen aus der Nieblitz zu trinken. Die Finder verließen den Ort des Geschehens, um Hilfe zu organisieren. Ein Wolfsbeauftragter des Landes Brandenburg wurde zum Fundort gerufen. Als dieser wenig später eintraf, war der Wolf verschwunden. Blutspuren und andere eindeutige Hinterlassenschaften am Fundort deuteten auf ein brutales Erschlagen und heimliches Entsorgen des getöteten Tieres hin. Dies geschah offenbar in der Absicht, den angeschossenen Wolf als Beweismittel der zuvor versuchten Tötung des Tieres zu beseitigen. Täter und genauer Hergang dieser grausamen Untat sind noch ungewiss. An dieser Stelle können wir schon mal anhalten. Und mit Bestürzung feststellen, dass hier im Prinzip also ein eindeutiger Straftatbestand vorliegt. Thomas, was hat jemand, der sowas tut, von Justitia zu erwarten?
Ja, es kann von einer Verurteilung zu einer Geldstrafe bis zum Freiheitsentzug führen. Mhm. Also eine Geldstrafe, es wird auf jeden Fall im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Aber bei solch einer Tat mit diesem Vorsatz gehe ich eher auch von Freiheitsentzug aus.
Bis zu 5 Jahre, ne? Habe ich mal gegoogelt. Irgendwie kann das bedeuten. Gut, das ist jetzt noch nie passiert, dass jemand wegen sowas 5 Jahre in den Bau gewandert ist. Aber ich sag mal ganz ehrlich, es wird Zeit.
Auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass diese Tat aufgedeckt wird. Die Chancen dafür stehen nicht so schlecht.
Das Problem ist eben halt, dass das Beweismittel der Kadaver eben halt beiseite geschafft wurde, dass der, ja, mutmaßlich der Täter, ne, der den Wolf angeschossen hat, da steht ja auch so in der Presseerklärung, dass der Wind davon bekommen hat, irgendwie, dass das Tier gefunden wurde, lebend. Das ist ja im Prinzip für so jemanden, der sowas getan hat, ein Super-GAU. Also plötzlich gibt es für die Tat auch noch Zeugen, ne? Und der hat dann, das muss ja innerhalb von 30 Minuten passiert sein, das Tier A wirklich getötet und das ist, gilt als bewiesen, da gibt es auch Spuren und dann auch noch weggeschafft. Also es ist eigentlich kaum zu übertreffen und ich glaube, alle Wolfsfreunde, die das jetzt hören und die diese Pressemitteilung gelesen haben, ich glaube, heute ist kein schöner Tag für uns, oder?
Nein, kein schöner Tag. Und in der Presseerklärung wird auch nochmal ein Satz gebracht, der da sagt, diese barbarische Straftat zeugt von einem Grad an Verrohung und Gesetzlosigkeit, die Gesellschaft und Rechtsstaat nicht dulden dürfen. Mhm. Der Täter gehört unbedingt ermittelt und juristisch streng bestraft. Und ja, es ist tatsächlich so, dass sich mittlerweile Parallelgesellschaften bei uns in Deutschland entwickeln, nicht nur in den Ballungsgebieten, leider eben auch im Wald und in den Feldfluren. Da ist eine Minderheit unserer Bevölkerung unterwegs, die praktisch Narrenfreiheit besitzt und da nach eigenem Gusto handelt. Und es wird oft bei illegalen Tötungen immer wieder davon gesprochen, dass das Wilderer sein. Die Jägerschaft weist brüsk von sich, dass sie darin verwickelt werden. Aber so ehrlich müssen wir schon sein, wer hat Langwaffen, wer hat Kurzwaffen bei uns in Deutschland? Und wir wissen alle, dass unsere Wälder, auch die Feldflure, beinahe hermetisch überwacht werden. Überall in den Wäldern hängen Wildtierkameras und du kannst auch nicht so einfach mit fremden Kennzeichen irgendwo in den Wald fahren und tätig werden. Also praktisch wirst du immer gesehen und im Durchschnitt kommen auf jedes Revier, jedes Jagdrevier zwischen 5, teilweise 8 bis 10 Personen, die da Begehungsscheine haben, die da eine Jagdpacht haben und so weiter. Also Wilderer aus meiner Sicht scheiden hier aus.
Das heißt, die halten ja dann im Zweifelsfall, wenn es eng wird, auch zusammen. Ne? Ich glaube, das ist ja auch jetzt in diesem Fall das Problem, vor dem die hinzugezogenen Behörden jetzt stehen, dass da natürlich vor Ort gemauert wird. Also da wird jetzt wahrscheinlich wenig nach draußen dringen und vermutlich werden sich alle auch so geschworen haben, irgendwie zu schweigen. Aber die Behörden sind dran und es gibt mittlerweile auch ein paar Ansatzpunkte für die Ermittlungen, aber da kommen wir später noch drauf. Denn ich wollte noch mal auf diese wunderbare Pressemitteilung eingehen, die jetzt an dieser Stelle, wo wir sind, tatsächlich auch sehr emotional wird. Wölfe sind fühlende und hochsoziale Tiere, die bedingungslos loyal und wie wir Menschen in sehr engen Familienverbänden leben. Die Tötung eines Wolfes ist somit immer die Tötung eines Familienmitglieds. Der Rest der Wolfsfamilie trauert nachweislich um einen solchen Verlust. Menschen mit geliebten Hunden in der Familie dürften diese kaltblütige Hinrichtung des verletzten Wolfes als besonders abscheulich empfinden. Und das ist natürlich jetzt auch genau die Hoffnung, die auch die Behörden haben und natürlich wir Wolfsschützer, dass sich da jemand meldet aus Treuenbrietzen oder Nebelhorst oder der Umgebung, der sagt, ich finde das nicht okay, was da gelaufen ist. Und Wölfe sind wie unsere Hunde, die wir ja schließlich lieben und wirklich auch als Familienmitglieder aufnehmen. Die haben das gleiche Recht zu leben, ne?
Ja, es geht natürlich nicht nur um Tierliebe oder die Nähe auch zu unseren Hunden, die ja von Wölfen abstammen und im Prinzip alles irgendwo Wölfe sind, nur eben habituiert und domestiziert. Es geht einfach um die Einhaltung unserer Regeln. Es geht um die Demokratie in unserem Land, die immer mehr untergraben, unterwandert wird. Das Rechtssystem wird in Frage gestellt durch diese Parallelgesellschaften, die da in Wald und Feld Fluren herrschen, dass da Menschen sind mit einem unglaublichen Hass auf sämtliche Beutegreifer, also große wie kleine. Wölfen geht es ja hier nicht anders wie Füchsen, Dachsen, Mardern und so weiter. Die alle werden als Konkurrenten gesehen und dem wird bedingungslos nachgestellt und der Wolf macht da keine Ausnahme. Ich glaube, hierzu wird es mal Zeit, auch klare Worte zu finden, dass die Interessen der Jägerschaft eben nur an den Tieren hängen, die nutzbar sind und die anderen werden als Schädlinge, als Konkurrenten gesehen. Und dieses Drama, was sich da abspielt, dieser Krieg, ich nenne es bewusst Krieg, der sich da in unseren Wäldern und Feldfluren abspielt, gegen Beutegreifer aller Arten, das ist hochdramatisch. Und ich mache mir auch Sorgen, dass diese Welle an Gewalt, diese Welle an Verrohung, dass das Spuren hinterlässt und manchmal Gewalt, auch Gegengewalt erzeugt. Das macht mir alles große Sorgen. Und ich kann nur hoffen, dass auch in den Reihen der Jägerschaft endlich ein Aufwachen kommt und das nicht weiter gedeckt wird, das nicht weiter unterstützt wird und da der Mantel des Schweigens drüber gehangen wird, sondern dass solche schwarzen Schafe zur Rechenschaft gezogen werden.
Wir müssen an dieser Stelle sagen, dass es tatsächlich einige Hinweise gibt, die aber noch keine Beweiskraft haben. So hat man schon eine Ahnung davon, wer der Täter sein kann. Und jetzt kommt es halt darauf an, dass möglichst viele Zeugenaussagen gesammelt werden. Aber es gibt noch einen ganz, ganz anderen wichtigen Punkt. Und zwar geht es auch darum, den toten Wolf zu finden. Der Wolf ist in diesem Fall ein Beweisstück und er kann eigentlich theoretisch ja nicht weit weg sein, weil die Zeit, das Zeitfenster war klein, als die ermittelnden Behörden und auch der Wolfsbeauftragte des Landes Brandenburg dort eintrafen, war der Wolf schon weg. Ich weiß, dass der Wolfsbeauftragte irgendwie 30 Minuten gebraucht hat, um von seinem Büro dorthin zu kommen. So, jetzt kann man sich mal vorstellen, 30 Minuten, um so ein Tier zu töten und wegzuschaffen, das ist ein kleines Zeitfenster. Das heißt, der Wolf muss noch irgendwo da in der Nähe sein. Wenn irgendjemand von euch da draußen, der dort wohnt, Anhaltspunkte hat, wo, ich sag's jetzt mal ganz lapidar, in der Regel Wölfe entsorgt werden, wenn sie geschossen wurden, wenn ihr da irgendwelche Erkenntnisse habt, ihr könnt euch wirklich zum Beispiel an die Allianz Wolf Brandenburg wenden, ne? Und niemand wird euren Namen erfahren. Es wird auch, wenn ihr aus dem Ort kommt, keiner erfahren, wer ihr seid, ne? Wer der Tippgeber war. Aber es geht jetzt darum, diesen toten Wolf zu finden. Tatsächlich wird er aktuell auch gesucht. Und da muss man eben halt auch gucken, sich so ein bisschen in die Psyche des Täters reinversetzen. Wie hat er sich gefühlt? Was hat er wohl gemacht, ne?
Er kann natürlich nach getreu dem Motto dieses 3S-System, schießen, schaufeln, schweigen, vergraben worden sein, kann auch vergraben worden sein mit Landmaschinentechnik. Er kann auch entsorgt worden sein in einer Güllegrube, in Güllebehälter. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, ohne da jetzt näher drauf einzugehen. Da setzen wir natürlich auch auf die Ermittlungsbehörden vor Ort. Also weit gebracht kann er unter dem Druck, der da war, nicht. Also er kann nicht weit sein.
Nee, das Ganze hat sich, wie gesagt, abgespielt zwischen Treuenbrietzen und Nibelhorst. Dort fließt die Nieblitz durch. Das ist so ein kleiner Fluss. Und der Tatort liegt am Rande eines Maisfeldes. Es kann also sein, dass unser Wolf während der Maisernte angeschossen wurde. Vielleicht hat das ja jemand gesehen oder gehört. Schüsse hört man ja weit. Und da sind tatsächlich auch ein paar Wohnhäuser. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Person, die das getan hat, vielleicht auch schon bekannt ist in diesem Bereich.
Ja, jetzt kommt ihr ins Spiel. Jan Janisch, viele kennen ihn ja, hatte die Idee für einen längst überfälligen Schritt. Wir werden nämlich nicht länger zuschauen und zusammen vor Ort in Treuenbrietzen nach dem toten Wolf suchen. Ja, und ganz klar, je mehr wir sind, desto besser sind wir.
Jeder, der in unserem Land über eine rote Ampel fährt, seine Zeche im Lokal nicht bezahlt oder andere Menschen sogar ausraubt, bekommt das Gesetz in aller Härte zu spüren. Und das ist auch gut so. Und das muss jetzt aber bitte endlich auch für Täter gelten, die illegal, eigenmächtig und niederträchtig streng geschützte Tiere umbringen.
Ja, liebe Zuhörer dieses Podcasts, haltet euch also bereit, macht Werbung dafür am Samstag, den 12.10. Und alle weiteren Details findet ihr auf Social Media, also bei Instagram und Facebook.
Zum Beispiel bei Jan Janisch, Wildes Leben in Sachsen-Anhalt, bei Der Wolf soll bleiben, bei Facebook und natürlich auch bei mir auf meinen beiden Profilen und sicherlich auch beim Freundeskreis, oder?
Ja, natürlich, wir berichten da auch drüber und halten alle auf dem Laufenden. Sabine, du warst ja vor Ort. Wenige Tage nach dem Wolfsmord, was habt ihr da vor Ort gemacht? Habt ihr was entdeckt? Gab es Spuren?
Ich war zusammen mit einer Freundin von der Allianz Wolf Brandenburg dort und es ging darum, dass wir ja den toten Wolf finden sollten. Und das sollte möglichst schnell geschehen, solange es noch Spuren gibt. Und da war dann die Idee, dass man einen Spurensuchhund mitnimmt, also einen Mantrailer in dem Fall, das ist mein Hund. Wir haben uns dann unten direkt am Tatort getroffen, da wo der Wolf gelegen hat, also was auf den Fotos auch zu sehen war, direkt unten am Wasser, so halb auf dem Schlamm und halb auf dem Gras. Da hat man dann auch eine Liegefläche gesehen. Und auch noch Spuren des Wolfes. Und ja, und das war auch ganz deutlich noch für meinen Hund zu riechen, dass dort ein Wolf war und dass dort auch ein Unglück passiert ist.
Wie hat der reagiert, der Hund?
Der ist komplett, also dem sind komplett die Gesichtszüge entgleist. Das ist unfassbar, wie Tiere auf sowas reagieren. Die riechen natürlich auch den Stress, der da noch in der Luft lag oder am Boden zu riechen war. Dem sind so die Augen, den Tod riechen, dem sind die Augen so entgleist. Der hat so Augenmuskeln, die da so völlig entgleiten, wenn der so bewegt ist, ne? Das ist so eine Spezialität von meinem Hund. Und das war da, und da haben wir auch sehr drüber gestaunt, weil das war, auch das war ein sehr ergreifender Moment. Also man hat da Spuren gefunden, und ja, mutmaßlich war es dann so, wenn man jetzt mal so die Tat versucht zu rekonstruieren, wurde der tote Wolf dann hoch, die Böschung hochgetragen und oben abgelegt. Da waren dann Liegespuren im Gras. Auch das wurde angezeigt. Mhm. Es gab dann auch tatsächlich Wolfshaare, die wir meinem Hund gegeben haben, so einer Plastiktüte. Und dann hat er uns auf einer Spur entlang geführt, wo es dann zu so einem Grünstreifen geht, zwischen diesen zwei Feldern da. Und tatsächlich ist es dann so auch gewesen, dass dort der Wolf war. Da war dann am Tag, an diesem Tattag, auch Wolfsspuren festgestellt worden. Und ja, das hat mein Hund quasi bestätigt. Und wir haben uns dann auf die Suche gemacht und haben mal so alles abgelaufen, was es so an Möglichkeiten gibt, wo man so, ich sag's mal, so Wolfskadaver entsorgen würde, wenn man jetzt so ein Täter wäre. Und ja, was vor allen Dingen, du hast gefragt, was da so augenfällig war. Also augenfällig war, dass wir ungeschützte Weidetiere halt gesehen haben. Und dann haben wir einen unglaublichen Luderplatz gesehen. Shocking, sage ich dazu nur, mit 5 skelettierten Wildschweinköpfen und Rehbeinen und einer Rehdecke, die schon allerdings so ein bisschen älter war. Dort waren also, ja, waren Wildteile abgelegt, und die Wildschweinköpfe waren relativ frisch. Das sahst du daran, dass der Nasenschwamm noch dran war, aber die Köpfe waren komplett skelettiert. Also da hat ein Kanide, ja, Fell und so alles abgegessen, ne? Ja.
Unvoll, ja.
Ich weiß nicht, was man jetzt daraus schließen kann, was sowas bedeutet. Ich weiß nicht, ob das übliche Praxis ist, dass man die Tiere, die man schießt, dann enthauptet und die Hinterlassenschaften dort. Ich habe keine Ahnung.
Naja, mit Luderplätzen lockt man ja vor allen Dingen Beutegreifer, ne? Um dann auf sie zu schießen. Ja, dann bist du nach Hause gefahren. Was hat das mit dem Hund gemacht? Was hat das mit dir gemacht? Konntest du schlafen?
Also mit dem Hund gar nichts, ne? Wir wissen, wir kennen ja Hunde, die leben im Hier und Jetzt, und für die ist das dann schon abgehakt in dem Moment, wo sie den Platz verlassen. Naja, was mit mir, das kann ich gar nicht mit Worten beschreiben. Es war schrecklich. Also eins der schlimmsten Erlebnisse. Es war traurig, es hat richtig wehgetan. Ich habe natürlich auch diese Machtlosigkeit gespürt, und das Gedankenchaos ging rauf und runter. Ich habe immer das Gefühl gehabt und das Bedürfnis gehabt, da jetzt wieder hinzufahren und diesen Wolf zu finden, damit man diese Täter findet, damit man da irgendwie jetzt auch ein paar Beweise schafft. Ich habe irgendwie 2 Stunden geschlafen die Nacht. Die Nacht drauf 4 Stunden. Also es war ein Erlebnis, grauenvoll. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, kann das nachfühlen. Jeder, der in der Natur draußen ist, kann das nachfühlen. Du sowieso. Und ja, es war eine neue Dimension, muss ich wirklich sagen.
Ich kann mit dir fühlen.
Nun wollten wir ja diese Folge auch dazu nutzen, mal darüber zu sprechen, lieber Thomas, und mit wem geht das besser als mit dir, mit deiner Erfahrung und mit deinem Weitblick als zweiter Vorsitzender des Freundeskreises Freilebender Wölfe und als Artenschützer und Tierschützer generell? Was tut man, wenn man unvermittelt als Person, die sowas noch nie erlebt hat, auf einen toten, auf einen angefahrenen oder verletzten Wolf trifft, in freier Natur, keine Zivilisation in der Nähe, niemand, den man fragen kann? Das passiert leider immer häufiger. Wir wissen ja, dass der größte Feind des Wolfes der Mensch ist. Jetzt gar nicht immer bewusst, sondern viele Wölfe kommen ja auch einfach unter die Räder. Viele sind dann auch nicht gleich tot, sondern laufen dann noch ein paar Meter oder Kilometer. Und wenn man diese Wölfe findet, da müssen wir heute drüber reden, wie man sich da verhält. Ich glaube, das wissen ganz, ganz viele Leute nicht und sind in dem Moment, wenn es passiert, einfach super überfordert.
Ja, tatsächlich ist es so, dass wir natürlich immer auf verletzte, kranke Wölfe treffen können, an Straßen, im Wald, in den Feldfluren. Das ist immer möglich durch Krankheiten, Parasiten, Verkehrsunfälle wurde schon angesprochen. Aber es kann auch verletzte Wölfe geben aus Auseinandersetzungen untereinander oder eben bei Kontakt mit wehrhaften Beutetieren, wie zum Beispiel Wildschwein, da können sich Wölfe durchaus verletzen. Und es gibt aber, wenn wir auf solche Wölfe treffen, keine generelle Rechtfertigung auf ein Eingreifen. Ne? Es gibt ja auch keine Belege dafür, dass verletzte oder kranke Wölfe, mit Ausnahme jetzt von tollwütigen Tieren, aber das ist bei uns in Deutschland nicht das Thema, dass die für einen Menschen eine erhöhte Gefahr darstellen. Mhm. Also ich bitte immer darum, solche kranken oder verletzten Tiere trotzdem mit Respekt und Vorsicht zu begegnen, weil wie jedes andere Wildtier auch die Wölfe, auch wenn sie krank oder verletzt sind, können sich zur Wehr setzen, deswegen Abstand halten und man sollte diese Tiere beobachten und dann eben im Rahmen des Wolf-Monitorings melden. Mhm. Ganz großes Achtung aber, es zeigt sich eben auch an dem Fall, den wir jetzt gerade reflektiert haben, dass man verletzte Wölfe, kranke Wölfe nach Möglichkeit nicht allein lassen sollte. Wenn das irgend möglich ist, wenn man zu zweit ist, ist das leicht umsetzbar und machbar, dann bleibt eine Person in der Nähe des Wolfes, die weiter das Geschehen, den Wolf selbst beobachtet, während die andere Person Hilfe ruft. Wem wir da anrufen, sagen wir gleich. Aber wir wissen eben, diese Meldung über einen Verletzten, über einen kranken Wolf macht eben schnell die Runde bis hin zu den Flächeninhabern, da wo der Wolf liegt, oder eben zu Jagdpächtern und so weiter. Und damit eben nicht noch auf irgendeine Art und Weise eingegriffen wird, sondern dass wirklich Experten vor Ort sind, die im Sinne des Wolfes dann auch Entscheidungen treffen, sollte man hier möglichst dabei bleiben. Das wird nicht immer möglich sein, wenn man ganz alleine unterwegs ist. Ja, dann kann man telefonieren. Wenn man da jetzt keinen Kontakt hat, dann muss man sich natürlich entfernen, damit man das Telefon überhaupt nutzen kann. Wir haben ja auch manchmal Ausfälle bei Handys, aber das ist ganz wichtig. Wolf nicht alleine lassen.
Gilt übrigens auch für tote Wölfe, weil auch die können, wenn das ruchbar wird, schnell beiseite geschafft werden. Einfach dabei bleiben, wenn es möglich ist. Und bitte macht Fotos, Filme aus allen Perspektiven, macht euch irgendwie eine Markierung in die Karte, wo ihr euch befindet, dass man anhand des Films und des Fotos, das man da anfertigt, einfach zurückverfolgen kann, wo das war und das zuordnen kann. In diesem Fall übrigens in Treuenbrietzen hat das super geklappt. Den Leuten, die den Wolf gefunden haben, denen tat das schrecklich weh und die wollten dem Tier helfen und ja, wie gesagt, leider hat das ja nicht mehr geklappt. So, dann müssen wir telefonieren. Also Handy zücken. Und wen rufen wir dann an, Thomas?
Ja, ganz naheliegend ist natürlich die Polizei, weil die immer weitere Nummern hat, wo das weitergeleitet werden kann. Man kann bei dem jeweiligen Landkreis anrufen. Die vermitteln sofort weiter an die untere Naturschutzbehörde, an das Veterinäramt, weil ja ganz wichtig ist, wenn es ein verletzter Wolf ist, brauchen wir einen Amtstierarzt, der vor Ort erscheint, sich ein Bild macht über den Zustand des Wolfes. Ja, Wolfsberater sind möglich oder eben die obere Naturschutzbehörde der jeweiligen Bundesländer. Angegeben wird auch die Jägerschaft selbst. Das aus meiner Sicht nur unter Vorbehalt. Ich glaube, dass die anderen Nummern eher weiterhelfen und da ist einfach mehr Vertrauen dahinter. Natürlich werden die Jäger dann immer informiert, der jeweilige Revierpächter und so weiter. Das passiert dann automatisch. Ich würde keine Jägerschaft einschalten. Ich würde immer den Landkreis einschalten, die Polizei, die die Nummern haben. Und ja, so kann ich es empfehlen, so würde ich vorgehen.
In Brandenburg, ja, da gibt es das Landesamt für Umwelt, LFU genannt. Da gibt es übrigens eine 24-Stunden-Hotline, da ist immer jemand erreichbar. Für die anderen Bundesländer ist das nicht ganz klar so ausgewiesen. Wir verweisen in diesem Fall an diese allgemeine DBB-Wolf-Seite. Da kann man gucken, was es in den einzelnen Ländern so gibt.
Genau, also in den meisten Bundesländern sind die Informationen sowie Handlungsketten beim Auftreten von verletzten Wölfen detailliert in den Managementplänen wirklich dargelegt und ja, speziell für die Bundesländer, wo der Wolf im Jagdrecht ist, gelten natürlich weiterführende Bestimmung. Das ist halt so, das muss man auch so zur Kenntnis nehmen. Aber ich warne auch nochmal, bei Verkehrsunfällen, zumeist sind äußerlich eben keine Verletzungen beim Wolf erkennbar. Deswegen braucht es eine genaue Diagnose eines Amtstierarztes. Und dies kann in der Regel eben nur in einer Tierarztpraxis mit entsprechenden Diagnosemöglichkeiten erfolgen. Deswegen ist es so wichtig, das Veterinäramt zu benachrichtigen, weil die haben die Kontakte zu einem Amtstierarzt, damit dieser verletzte Wolf tatsächlich wirklich versorgt wird.
Dieser berühmte Gnadenschuss an Ort und Stelle, der darf nicht ohne Amtstierarzt erfolgen, ne, bei einer strengen geschützten Tierart, oder?
Ja, das Bundesumweltministerium hat dazu, glaube ich, ein Papier zur Möglichkeit des Gnadenschusses im Straßenverkehr für verletzte Wölfe erstellt. Das liegt den Länderbehörden vor und das muss eben dann vor Ort der Amtstierarzt entscheiden. Bei dem Punkt muss ich echt sagen, dass eben viele verletzte Wölfe wirklich auch eine große Chance haben zu überleben, weil eben alle Kaniden ein großes Potenzial für eine Regeneration haben. Das wissen wir nicht nur von Wölfen, sondern eben auch von Füchsen und so weiter. Ne? Es gibt ja genügend Nachweise für Wölfe auf drei Beinen und die trotzdem Nachwuchs aufgezogen haben, ne? Und erfolgreich Welpen großgezogen haben. Matthias würde jetzt wahrscheinlich an dem Punkt auf die bekannte Wölfin Einauge aus der Lausitz verweisen. Die hat mindestens 42 Welpen aufgezogen. Und die hatte gleich mehrere körperliche Beeinträchtigungen, wenn ich mich recht erinnere. Die humpelte, der fehlte das rechte Auge. Und später hat sich herausgestellt bei Untersuchungen, dass zweimal auf sie geschossen wurde. Ja, und trotzdem hat sie 42 Welpen großgezogen.
Unfassbar.
Ja, dann besteht noch die Möglichkeit auch für eine Nachsuche, wenn man verletzte oder kranke Wölfe entdeckt hat, die sich dann doch von dem Ort entfernt haben. Das kann manchmal sinnvoll sein, um eben den Verletzungsstatus des Tieres wirklich tatsächlich abzuklären. Und in Einzelfällen ist es bereits auch schon vorgekommen hier in Deutschland, dass ein verletzter Wolf für eine genaue veterinärmedizinische Untersuchung sogar eingefangen wurde. Teilweise wird das auch mit Hunden gemacht, die darauf abgerichtet sind. Also das sollte aber grundsätzlich von Personen gemacht werden, die Erfahrung mit dem Fang von wilden Wölfen haben und eben, und das ist natürlich auch ganz wichtig, die entsprechenden Genehmigungen haben.
Es gibt natürlich auch private Initiativen, wie zum Beispiel die Allianz Wolf Brandenburg, die hat auch eine Hotline, da kann man sich auch dran wenden. Da könnt ihr auch anrufen, wenn ihr in Brandenburg oder Berlin einen Wolf findet. Wie sieht es mit anderen Organisationen aus? Kennst du da noch welche, Thomas?
Ich würde immer den schnellsten Weg wählen. Das ist die Polizei. Die Polizei hat alle Nummern, kann sofort weitervermitteln, kann die Nachricht sofort weiterschicken. Das ist der schnellste Weg. Vor allen Dingen eben, wenn es in den Abendstunden ist, wo Behörden schon geschlossen sind, dann ist die Polizei immer der erste Ansprechpartner.
Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal auf Wildlife Crime, auf die Hotline hinweisen. Da kann man E-Mails hinschreiben oder anrufen, anonym, absolut. Im Podcast haben wir schon mal drüber gesprochen. Und zwar würde ich euch das empfehlen, an die zu wenden, wenn es zum Beispiel um einen Wolf mit Verdacht auf eine Straftat geht. Wenn ihr da sagt, irgendwie, da möchte ich auf Nummer sicher gehen und möchte, dass das auch an entsprechenden Stellen nochmal untersucht wird, dann schickt bitte die Fotos, die Filme und euren Standort und Uhrzeit und so weiter, alles, was wir gerade schon besprochen haben, an Wildlife Crime. Die haben jetzt gerade ihre Arbeit aufgenommen vor ein paar Monaten und ich kann mir vorstellen, dass die auch ordentlich zu tun haben und ich bin gespannt, wann da die ersten Ergebnisse kommen. Also wendet euch bitte in jedem Fall auch an die, wenn ihr sowas erleben müsst.
Kann ich so nur unterstützen. Also wir sind auch auf die Courage und den Mut und die Hilfsbereitschaft und die Solidarität der Bürger angewiesen. Auf jeden Tipp sind wir angewiesen. Und natürlich, wir suchen auch, wir ermitteln selbst. Auch wir sind natürlich unterwegs, aber Ansprechpartner sind immer die Behörden. Also ich fasse einmal zusammen. Wir treffen auf einen kranken, verletzten Wolf. Respekt und Abstand halten. Dann auf jeden Fall erst einmal Hilfe rufen, dann auf jeden Fall beim Wolf bleiben und möglichst festhalten, wo wir uns da befinden, also Koordinaten feststellen, Straße merken, wie auch immer, Postleitzahl, Hausnummer und all die Dinge, wichtige Merkmale da vor Ort, Fotos machen, ganz wichtig, damit so viel wie möglich an Material vorliegt über diesen gesamten Fall.
dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, alles, oder Thomas?
Ja, ich denke schon. Ich glaube, wir bleiben heute wirklich betroffen zurück und auch traurig. Also wir haben es gesagt, diese neue Welle der Gewalt, und wir müssen das ja so sehen, dass die Dunkelziffer noch viel, viel größer ist. Das ist nur die Spitze des Eisberges. Es tauchen immer mal wieder Fälle auf, die von der Gegenseite von diesen Tätern teils eben doch nicht verhindert werden können, weil die Tiere angeschossen weiterlaufen, und vieles kommt dann an die Öffentlichkeit. Aber der Großteil, der bleibt im Verborgenen. Das heißt, die Welle der Gewalt ist viel größer, die Welle der Skrupellosigkeit und Verrohung gegenüber Natur und die Respektlosigkeit gegenüber Gesetz ist viel größer, wie wir sie erahnen können. Deswegen brauchen wir eure Mithilfe, wir brauchen eure Hinweise. Meldet euch bei uns, gebt uns Tipps. Darüber wären wir super dankbar.
Genau, ihr könnt übrigens auch gerne ganz im Vertrauen an den Podcast schreiben, info@derwolfspodcast.de. Die E-Mail-Adresse ist bekannt. Im Namen des getöteten Wolfs in Treuenbrietzen bitten wir euch, alles uns an Informationen zu liefern, was wir jetzt an dieser Stelle brauchen, um mit diesem Fall vielleicht ein Exempel zu statuieren. Ja, vielen Dank, Allianz Wolf Brandenburg, auch für die Unterstützung bei der Vorbereitung dieser Sendung. Und Thomas, wir hören und sehen uns in einer Woche wieder.
Ja, ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf den nächsten Podcast, der hoffentlich ein bisschen erfreulicher ist wie dieser.
Das hoffe ich auch. Dann in diesem Sinne, bye bye.
Beste Grüße.
Der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald und Thomas Mitschke vom Freundeskreis Freilebender Wölfe. Kontakt zur Redaktion unter info@derwolfspodcast.de.